Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Corona hält uns weiter in Schach, auch wenn geimpft wird, auch wenn die Zahlen momentan etwas niedriger sind, auch wenn an Silvester nicht geböllert werden darf. Eine Trendwende, so die Experten, ist noch nicht in Sicht. Für ein Archiv ist das möglicherweise gut, weil es sich weiter füllen könnte. Das Corona-Archiv nämlich von Wissenschaftlern verschiedener Hochschulen im Frühjahr ins Leben gerufen. Im April sprach ich mit dem Kulturwissenschaftler Benjamin Röhrs über das Projekt, da war es ganz frisch. Was ist inzwischen passiert? Darüber habe ich mit ihm vor der Sendung gesprochen. Guten Abend, Herr Röhrs.
Hallo, Frau Schwarz, guten Abend.
Jetzt habe ich mal so ganz frech in den Raum gestellt, je länger diese Corona-Krise dauert, desto mehr kann sich Ihr Archiv füllen. Trifft das überhaupt zu?
Prinzipiell ist das richtig. Wir merken allerdings die letzten Monate, dass so eine kleine Delle drin ist. Das ist nicht nur bei uns so, sondern auch bei anderen Projekten, also ähnlichen Sammelprojekten. Wir wissen noch nicht ganz genau, woran das liegt. Aber generell haben Sie recht. Also wir sind weiterhin offen und Leute können bei uns beitragen.
Das heißt, da gibt es so einen Erschöpfungszustand, ja?
Ja, offensichtlich schon.
Sie haben dazu aufgerufen, persönliche Stücke und Erinnerungen einzureichen bzw. online hochzuladen. Was ist denn da inzwischen zusammengekommen?
Ganz viele unterschiedliche Sachen. Also es geht über individuelle Reflexionen wie Gedichte oder Tagebücher und Videos über Bewältigungsstrategien und ganz viel Hoffnung ist dabei. Dann der öffentliche Raum ist ein großes Thema. Also da haben wir ganz viele Fotos von Graffitis zum Beispiel, von Aushängen, von Kreidesprüche auf Gehwegen, Kinotafeln, geschlossene Kinos. Dann auch Entspannung tatsächlich. Einzelne Menschen freuen sich, dass sie sich gerade entspannen können und mehr Zeit haben, als sie es offensichtlich vor der Krise hatten. Dann ist Solidarität ein großes Thema gewesen über den Sommer. Also, dass sich Leute gefragt haben oder darauf hingewiesen haben, dass es ja auch Menschen gibt, die zum Beispiel nicht zu Hause bleiben können, weil sie kein Zuhause haben. Die Lage in den Flüchtlingslagern war ein Thema.
Haben die Leute die Solidarität eher in Frage gestellt oder sowas wie eine neue Solidarität entdeckt?
Sie haben sie eingefordert. Also in Frage gestellt eigentlich nicht. Das war immer der Hinweis darauf zu sagen, leave no one behind. Denkt bei all dem, was hier gerade passiert, zum Beispiel an die Menschen auf der Straße, die kein Zuhause haben. Denkt an die Menschen in geflüchteten Lagern, wie es denen gerade geht. Es war eigentlich eher ein Aufruf, Solidarität über die Grenzen auszuweiten und auf die Schwächsten zu gucken und die nicht zu vergessen.
Das Ganze ist ja ein Bürgerprojekt, so eine Form von Citizen Science. Wer beteiligt sich denn daran? Also ich habe mal kurz geguckt auf Ihre Archivseite und mein erster Eindruck war, dass das vor allem Schüler sind.
Der Grund, warum jetzt so viele Einreichungen von SchülerInnen da sind, ist die Mitmachaktion. Die haben wir im April und Mai zusammen mit der Körber-Stiftung in Hamburg gemacht. Und da haben wir Jugendliche und Kinder und junge Erwachsene aufgerufen, in ihrem Umfeld Stimmen zu sammeln und Perspektiven zu sammeln, die gerade mit der Corona-Krise zu tun haben. Und da haben sich insgesamt 1500 Kinder und Jugendliche und junge Erwachsene von 3 bis 21 Jahren beteiligt und haben uns über 1000 Beiträge eingereicht. Und da sind wir gerade dabei, die ins Archiv einzupflegen, sodass sie dann auch sichtbar sind und als Sammlung aufrufbar sind.
Ja, das ist ja ganz interessant, wenn dann solche Aufrufe gestartet werden und dann diese SchülerInnen extra Beiträge anfertigen. Also so kam es mir vor, man schreibt einen Tagebucheintrag oder einen Brief. Man setzt sich ganz bewusst hin, um etwas aufzuzeichnen für dieses Archiv. Ist es nicht etwas, wo man dann als Wissenschaftler vielleicht auch sagt, das ist sozusagen geformt. Ja, das ist ja schon hingeschrieben für die Nachwelt. Das ist ja eigentlich was ganz anderes, als wenn es sich um ein Fundstück handelt, was jemand anders ja irgendwoher aufgetrieben hat, festgehalten hat.
Ja, das ist richtig. Und das gilt es auch ernst zu nehmen, dass es eben Quellen sind. Und das betrifft nicht nur die Quellen, die wir jetzt aus der Mitmachaktion haben, sondern alle Quellen, die bei uns hochgeladen sind. Die Leute laden das hoch aktiv und wissen, dass sie sich selber überliefern. Mhm. Das ist dann nachher ja wissenschaftlich sehr interessant, was die Sache aber nicht bedeutungslos macht. Man muss sie dann halt nur in der Analyse mit reflektieren.
Und wie sortiert man sowas dann eigentlich?
Wir sind gerade dabei, alle Beiträge, die wir gesammelt haben über das letzte Jahr, inhaltlich nochmal anzugucken, also jeden einzelnen Beitrag. Und dann haben wir bei uns im System, das kann man nach außen hin nicht sehen, das läuft im sogenannten Backend, also in unserem internen System, haben wir dann so Schlagwortlisten. Und da sieht man dann ein Foto zum Beispiel und dann wäre sowas wie Öffentlichkeit, geschlossener Laden und sowas. Das wären dann so Schlagworte, die wir vergeben, um dann nachher auch entsprechende Sammlungen erstellen zu können.
Und das heißt, die Kunst besteht auch darin, ein Stück intelligent zu verschlagworten.
Absolut, ja.
Für wen ist denn dieses Corona-Archiv später mal wichtig?
Letztendlich wissen wir das nicht. Die Ursprungsidee war eigentlich daraus erwachsen, dass wir uns gefragt haben, was ist eigentlich mit der späteren Geschichtsschreibung und wer sorgt dafür, dass für die spätere Geschichtsschreibung Alltagsquellen verfügbar sind. Dann haben wir gemerkt, eigentlich niemand, also machen wir das. Aber letztendlich sind wir ein offenes und freies Archiv und im Grunde können alle Menschen, die sich irgendwie für diese Zeit interessieren, bei uns sowohl mitmachen als auch alle Bestände nutzen. Und das möchten wir gar nicht einschränken.
Benjamin Röhrs, Kulturwissenschaftler an der Uni Gießen, über das sogenannte Corona-Archiv im Aufbau. Und Ihnen danke ich ganz herzlich für das Gespräch, Herr Röhrs.
Danke auch.